Ich habe für euch eine Botschaft mitgebracht, die mich persönlich auch bewegt, auch in letzter Zeit immer wieder bewegt hat. Und ich überschreibe sie mit den Worten Folge der Wolke. Und bevor sich jemand Gedanken macht, folgen wir denn nicht mehr Jesus, möchte ich das direkt auflösen und sagen, es geht um ein Leben in der Nachfolge Jesu. Es gibt eine Geschichte im Alten Testament, die bildhaft auch für uns zeigt, wie wir in der Gegenwart Gottes leben können, wie wir uns von Gott führen und leiten lassen und wie wir Jesus auf Schritt und Tritt nachfolgen können. Die Geschichte steht geschrieben im 2. Buch Mose, Kapitel 40, ab Vers 34. Der Kontext ist, dass Gott das Volk Israel aus der Sklaverei aus Ägypten rausgeführt hat. Er hat ihnen eine Zusage, also eine Verheißung gegeben, dass er sie in ein Land führen wird, wo sie ein Zuhause haben werden, ein Land, das und Honig fließt, ein Land, was Gott für sie auserwählt und vorgesehen hat. Aber der Weg dahin war beschwerlich. Es ging durch die Wüste. Und der Weg war auch lang. Er hat ganze 40 Jahre gedauert. Es hätte nicht so lange dauern müssen, aber es hat gedauert, bis Ägypten aus den Herzen der Menschen rausgenommen, bis sie Lektionen gelernt haben, die es auf dem Weg zu lernen gab. Und Gott hat sein Volk geleitet auf eine wunderbare Art und Weise, nämlich durch eine Wolke. Er hat ihnen genaue Anweisungen gegeben, durch Mose, was sie tun sollen. So sollte Mose ein Heiligtum für Gott bauen, eine Bundeslade, ein Zeichen von Gottes Gegenwart, Gott, der mitten unter seinem Volk ist. Und dann am ersten Passafest haben sie das alles eingeweiht. Und als sie diese Stiftshütte, den Ort der Versammlung, eingeweiht haben, in das dann auch die Bundeslade gestellt war, also das Zeichen des Bundes zwischen Gott und seinem Volk, dann passierte etwas, und das lesen wir gerade. Da bedeckte die Wolke die Stiftshütte, und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Und Mose konnte nicht in die Stiftshütte gehen, weil die Wolke darauf ruhte und die Herrlichkeit des Herrn die Wohnung erfüllte. So oft sich aber die Wolke von der Wohnung erhob, brachen die Kinder Israels auf während aller ihrer Wanderungen. Wenn sich aber die Wolke nicht erhob, so brachen sie nicht auf bis zu dem Tag, die sich erhob. Denn die Wolke des Herrn war bei Tag auf der Wohnung und bei Nacht war Feuer darin vor den Augen des ganzen Hauses Israels während aller ihrer Wanderungen. Und ich habe uns ein Bild mitgebracht auf der nächsten Folie. Können wir uns das bildlich mal so anschauen und vorstellen. So kann man sich vorstellen, dass das Volk Israel in der Wüste unterwegs war. In der Mitte war also die Stiftshütte, die sie gebaut haben, genau eine Anweisung, wie Gott es Mose mitgeteilt hat. Darin die Bundeslade als Zeichen des Bundes, Gottes Gegenwart. Drumherum eine Umzäunung und über diesem Ort der Stiftshütte und der Bundeslade war also am Tage eine Wolke. Und in der Wüste ist es ganz wichtig, eine Wolke über sich zu haben, weil es da richtig, richtig heiß wird. Und es war also auch ein Schutz für sie, unter der Wolke zu bleiben. Und so ist es auch für uns ein Schutz Gottes, wenn wir unter dem Schirm des Höchsten bleiben, wenn wir im Willen Gottes bleiben, wenn wir nicht irgendwie eigene Wege gehen, sondern da sind, wo Gott uns hingestellt hat. In der Nacht verwandelte sich diese Wolke zu einer feurigen Wolke. Und auch das war ganz, ganz wichtig. Denn in der Nacht wird es in der Wüste richtig, richtig kalt. Und so hat diese Wolke, die am Tage Schutz vor der Hitze gegeben hat, in der Nacht Schutz vor der Kälte gegeben und nicht nur das, auch Schutz vor den wilden Tieren, die in der Nacht standen. Und so war es für das Volk Israel eine Schutzanweisung, unter dieser Wolke zu bleiben. Aber nicht nur Schutz hat diese Wolke bedeutet, diese Wolke hat auch bedeutet, dass sie erkennen konnten, wann es dran war, zu ruhen, zu rasten, zu warten und wann es dran war, aufzubrechen. Und wir lesen weiter in dem vierten Buch Mose, wo das ein bisschen mehr detailliert beschrieben wird, in Kapitel 9, dass es vorkam, dass die Wolke sich gerade gelagert haben und sie haben das alles gerade aufgebaut und schon am nächsten Tag oder ein paar Tage später ging es weiter. Manchmal war es aber auch so, dass die Wolke sich lang gelagert hat, wochenlang, Monate oder sogar auch mal ein Jahr. Das können wir nachlesen. Und so war es für das Volk Israel und auch für Mose als ihren von Gott gesetzten Leiter wirklich eine Reise ins Ungewisse sozusagen. Wir Deutsche lieben das Planbare, dass man heute schon weiß, was morgen passiert und am besten schon, was in den nächsten 5 oder 10 Jahren passiert. Wir wollen uns absichern, aber das Volk Israel war völlig auf Gott angewiesen. Wenn die Wolke steht, dann steht sie. Und ich könnte mir vorstellen, dass es für Mose gar nicht einfach war, den Erwartungen der Leute gerecht zu werden, die manchmal aufbrechen wollten und manchmal auch nicht aufbrechen wollten. Und so hat das Volk Israel ja auch öfter gemurrt. Es war unzufrieden gegen Mose und letztlich natürlich auch gegen Gott. Ich stelle mir das nicht so einfach vor. Wie ist es für uns heute, wenn wir unsere Pläne, unsere Vorstellungen haben und Gott aber sagt, jetzt halt mal die Füße still, jetzt ist Ruhe angesagt, jetzt ist Hinhören angesagt, jetzt ist Stille angesagt. Oder wie ist es, wenn Gott sagt, jetzt gilt Gehorsamschritte zu gehen, aufzubrechen und wir aber denken, das passt mir jetzt aber nicht. Wollen wir uns von Gott und seiner Herrlichkeit, seiner Gegenwart wirklich führen und leiten lassen? Da ist ein gewaltiger Sinn drin. Aber dafür ist es nötig, dass wir unser eigenes Ich, unsere eigenen Vorstellungen aufgeben und dass wir uns Gott hingeben und ihm überlassen. Ich habe mich dann damit weiter beschäftigt und mich gefragt, wie war das eigentlich bei Jesus? Denn Jesus war ja von Gott gesandt, Gottes Sohn, aber er lebte ein Leben wie wir Menschen und war den gleichen Herausforderungen unterstellt. Wie hat Jesus es geschafft, unter der Wolke bildlich gesprochen zu leben und immer sicher zu gehen, dass im Willen des Vaters ist, nicht eigene Wege zu gehen, sondern sich immer wieder dem Vater unterzuordnen? Mal war es so, dass Jesus an einem Sabbat mit seinen Jüngern unterwegs war und er kam an den Tag Bethesda vorbei, wo viele Menschen waren, die bedürftig waren, die krank waren und ein Mann war dabei, der war schon 38 Jahre krank. Und Jesus sah diesen Menschen und er wusste und er spürte, der Vater im Himmel führt ihn zu diesem Menschen. Und dieser Mensch soll heute und hier geheilt werden. Es war aber ein Sabbat. Und nach den jüdischen Vorschriften durfte Jesus an diesem Tag nicht Menschen heilen. Aber Jesus ist ja selbst der Herr über den Sabbat. Und Sabbat bedeutet nicht, dass man nicht Gutes tun darf. Und so hat Jesus diesen Mann, der 38 Jahre krank dalag, gelähmt war, hilflos dalag, geheilt von seiner Krankheit. Das hat aber nicht allen gefallen. Religiöse Menschen mochten das nicht, das passte nicht in ihr Konzept von Gott. Und so haben sie sich aufgebracht gegen Jesus und sie haben ihn heftig kritisiert, bis hin zu, dass sie nach einer Gelegenheit gesucht haben, ihn zu bringen. Könnt ihr euch das vorstellen? Und sie haben ihn zur Rede gestellt, haben ihn konfrontiert. Und Jesus sagt hier in Johannes 5, Vers 17, mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke auch. Ich tue nur das, was ich meinen Vater tun sehe. Wenn der Vater im Himmel diesen Menschen jetzt heilen möchte, dann möchte das auch. Und dann mache ich da auch mit. Und so haben die sich aber noch mehr aufgeregt. Weil jetzt war es nicht nur, dass er den Sabbat nicht beachtet hat nach ihrer Vorstellung, sondern er hat Gott auch seinen Vater genannt. Aber Jesus wollte ihnen zeigen, wie seine Beziehung mit dem himmlischen Vater ist. Dass er nicht von sich selbst aus was tut, sondern das, was er den Vater tun sieht. Also lebte unter der Wolke. Was der Vater tut, das tue ich auch. Und so haben sie noch mehr nach einer Gelegenheit gesucht, ihn umzubringen. Und sie waren jetzt fest entschlossen, ihn umzubringen. Und dann lesen wir, wie Jesus darauf geantwortet hat. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Und der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selbst tut, und er wird ihm noch größere Werke zeigen als diese, sodass ihr euch noch verwundern werdet. Jesus erklärt hier etwas, völlig im ruhigen Ton, er muss sich nicht verteidigen, er weiß um seine Identität in Gott, dem himmlischen Vater, er regt sich nicht auf, er erklärt ihnen, wie das so ist, nämlich, dass er in einer engen Beziehung mit dem himmlischen Vater ist. Und er sagt hier etwas, was die damaligen religiösen Leiter nicht verstehen konnten. Er sagt, dass Gott sein Vater ist, und er sagt, dass er einen Schritt zurück, nicht vorlaufen, genau. Und er sagt, dass er mit dem Vater in so einer Beziehung ist. Der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles. Und Jesus möchte auch für uns, dass wir in so einer Beziehung mit ihm leben, dass wir wissen, dass wir von ihm geliebt sind und dass er uns alles zeigt und offenbart und mitteilt. Wie wir gerade am Anfang gehört haben von den Zeugnissen und Berichten von Harald und Ela. Gott ist uns nahe, er will sich uns mitteilen, das tut er durch den Heiligen Geist. Und er sagt dir, der Vater liebt den Sohn und er zeigt ihm alles. Hier ist auch schon der große Schlüssel. Ich habe euch zwei Schlüssel heute mitgebracht. Der Schlüssel, um in dieser Beziehung mit dem himmlischen Vater zu leben und unter der Wolke zu bleiben, in dem Willen Gottes zu sein und entsprechend den Schutz Gottes zu erleben, aber auch Wunder und Zeichen zu erleben, von Gott sich führen zu lassen. Der Schlüssel dafür ist Liebe. Der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles. Wenn wir in dieser Beziehung mit Gott leben wollen und die Werke Gottes tun wollen, dann ist es nötig, dass wir uns in der Liebe Gottes sicher sind. Und dass wir Gott lieben, denn wir sind von ihm geliebt und das bewirkt, dass wir ihn zurücklieben. Hier ist der Schlüssel. Ein wenig weiter in demselben Kapitel erklärt Jesus den Schriftgelehrten, was ihr Problem ist. Denn ich nehme nicht Ehre von Menschen, aber bei euch habe ich erkannt, dass ihr die Liebe Gottes nicht in euch habt. Also, was sagt uns das? Ihr Problem war, dass sie die Ehre der Menschen gesucht haben. Die Anerkennung der Menschen. Was werden die Menschen sagen? Wie kannst du das machen, am Sabbat jetzt jemanden zu heilen? Wie kannst du es machen, Gott deinen himmlischen Vater zu nennen? Du hältst dich an bestimmte Vorschriften. Und ja, sie waren gegen ihn. Aber Jesus war frei von Menschenmeinungen, von Erwartungen. Er lebte unter der Wolke, er ließ sich von Gott führen und er hat ihnen gezeigt, was ihr Problem ist. Ihr Problem ist, dass sie die Ehre von Menschen suchen. Und warum suchen wir Menschen die Ehre und die Anerkennung von Menschen? Wir suchen die Ehre und Anerkennung von Menschen, wenn wir uns nicht sicher sind in der Liebe Gottes. Wenn wir, so wie Jesus, die Liebe Gottes in uns haben, dann tut es vielleicht trotzdem weh, wenn wir abgelehnt, abgewiesen werden. Aber wir sind nicht davon abhängig. Wir wissen, wir sind von Gott geliebt. Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Er, der uns so sehr geliebt hat, dass er seinen Sohn Jesus für uns gegeben hat, wird er uns nicht auch alles geben, was wir brauchen? Je mehr wir in der Liebe Gottes sicher sind, desto leichter können wir unsere eigenen Pläne und Vorstellungen und Absicherungen abgeben und sagen, Gott, ich vertraue dir, denn ich weiß, ich bin von dir geliebt. Und ich kann nicht anders, als dich zu lieben. Liebe ist der Schlüssel, um in der Nachfolge Jesu zu leben, so wie Jesus es getan hat. Dann gibt es noch einen zweiten Schlüssel, der gehört zu diesem ersten Schlüssel. Er ist untergeordnet unter den ersten Schlüssel. Und das können wir auch in demselben Text lesen. Ah ja, genau. Ja, wir überspringen diese eine Stelle. So, in Johannes 5, Vers 30 sagt Jesus eben diesen Schriftgelehrten, die ihn angegriffen haben, ich kann nichts von mir selbst aus tun. Wie ich höre, so richte ich. Und mein Gericht ist gerecht. Denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen des Vaters, der mich gesandt hat. Der zweite Schlüssel, um so in dem Willen Gottes zu leben, ist, dass wir nicht unseren eigenen Willen suchen, sondern den Willen Gottes suchen. Und das tat Jesus. Er ist nicht gekommen mit einer Agenda, sondern er ist gekommen, um den Willen des himmlischen Vaters zu tun. Wir haben unseren Willen. Wir haben unsere Vorstellung. Wir haben unsere Wünsche, wie das alles sein soll. Wenn wir aber genau das Gott abgeben können, den Schlüssel an ihn abgeben können, dann wird uns das zum Schlüssel, dass Gottes Willen in unserem Leben passiert. Und Gottes Wille ist vollkommen, ist gut und immer viel besser, als das wir so manchmal wollen. Amen? Ja, und das ist also der zweite Schlüssel. Der erste Schlüssel ist was?
Liebe.
Die Liebe. Dass wir uns in der Liebe Gottes sicher sind und dass wir Gott und die Menschen lieben. Und der zweite Schlüssel ist? Ganz genau, dass wir den Willen Gottes suchen und nicht unsere eigene Agenda oder unsere eigene Vorstellung. Ich will euch zeigen, wie das bei Jesus war. Das war nicht immer einfach. Auch bei Jesus war das nicht einfach. In Bezug auf Liebe. Johannes 13, Vers 1. Hier ist die Situation kurz bevor Jesus von seinen Jüngern verraten und verlassen wird. Von Judas sogar verkauft wird für 30 Silberlinge. Und er dann sein Leben hingibt zur Erlösung der ganzen Menschheit. Und kurz bevor das auf ihn zukam, hat er seinen Jüngern noch die Füße gewaschen. Hat er ihnen gedient. Und dann sagt er hier, was seine Motivation ist. Vor dem Passafest aber, da Jesus wusste, dass eine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater zu gehen, wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Also seine Motivation und seine Kraftquelle, sein Schlüssel war Liebe. Er hat die Seinen geliebt bis zum Schluss. Möge Gott uns allen die Kraft geben, dass wir in der Liebe bleiben bis zum Schluss, egal was passiert. Und ja, geprüft wird das oft in harten Zeiten in unserem Leben. Wenn alles gut ist und die Sonne scheint und wir uns wohlfühlen und alle uns zujubeln und uns ihre Anerkennung und Wertschätzung geben, ja, dann ist es nicht schwer zu lieben. Aber dann, wenn wir wissen, dass Menschen hinter unserem Rücken reden, dass wir verraten werden, dann, wenn alles so gegen uns zu sein scheint, wenn wir durch schwere Zeiten gehen, so wie Jesus hier gerade, verraten zu werden, am Kreuz sein Leben hinzugeben, aber er hat geliebt bis zum Schluss. Und so möge Gott uns die Kraft geben, dass wir lieben, weil wir wissen, wir sind von Gott geliebt. Amen.
Amen.
Also, und dann jetzt das Zweite, wo bei Jesus auch das so auf den Prüfstand kam, ob er wirklich den Willen des Vaters sucht und nicht seinen eigenen. Bevor Jesus gekreuzigt wurde, stand ein harter Kampf an. Im Garten Gethsemane hat er einen Kampf gekämpft, der war so hart, dass Jesus Blut geschwitzt hat. Er wusste, was auf ihn zukommt. Und dann hat er gebetet. Und als er an den Ort gekommen war, sprach er zu ihnen, also zu seinen Jüngern, betet, dass ihr nicht in Versuchung kommt. Und er riss sich von ihnen los, ungefähr einen Steinwurf weit, kniete nieder, betete und sprach, Vater, wenn du diesen Kelch von mir nehmen willst, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Er wusste, was auf ihn zukommt. Und er hat gebetet und gesagt, gibt es keinen anderen Weg als diesen Weg des Leidens, des Verrats, der Schmerzen. Aber nein, dafür bin ich hier. Vater, dein Wille soll geschehen. Und wenn wir dann weiterlesen, dann steht da, dass die Engel des Herrn kamen und ihm gedient haben, ihn gestärkt haben. Und gestärkt ist er dann losgegangen und war bereit, dem Verrat zu begegnen, am Kreuz sein Leben hinzugeben. Aber hier hat er noch einmal im Gebet seinen Willen, dem Willen des Vaters untergeordnet. Und so braucht es bei uns immer wieder, dass wir unseren Willen, unsere Wünsche, unsere Vorstellung dem Willen Gottes unterordnen. Und das passiert im Gebet, wo wir Gott alles sagen dürfen. Auch Jesus durfte dem Vater sagen, Vater, gibt es keinen anderen Weg? Muss das wirklich sein? Aber so wie du sagst, so soll es sein. Und so kann es sein, dass auch in unserem Leben wir Schweres erleben und wir können zu Gott kommen und sagen, Gott, muss das wirklich sein? Gott, ich bin so hilflos, ich brauche dich. Gibt es keinen anderen Weg? Aber wenn wir dann doch zu dem Punkt kommen und uns durchringen im Gebet, so wie Jesus gerungen hat im Gebet, ne? Er kniete nieder und er betete. Und dann sagen, aber Gott, ich überlasse mich dir. Dein Wille geschehe. Wie schwer kann es sein, wenn wir jemanden loslassen müssen? Ja, ich denke gerade, Herbert, an dich. War ja nicht leicht, deine geliebte Frau loszulassen. Aber dann doch zu sagen, Gott, ich wünschte so sehr, so würde sie heilen und sie würde noch bei uns bleiben. Aber nicht mein Wille. Dein Wille soll geschehen, du weißt es besser. Und der Herr hat entschieden, sie zu sich zu nehmen. Also so gibt es immer wieder Situationen, wo wir unsere Wünsche vor Gott bringen dürfen, aber letztendlich zu dem Punkt kommen müssen und sagen, Gott, du weißt es besser. Ich vertraue dir, dein Wille geschehe. Also, ich bin von Gott geliebt und ich will lieben, weil ich von ihm geliebt werde und alles aus Liebe tun. Ja, ich habe meine Wünsche und Vorstellungen, aber ich will mich unterordnen und sagen, Gott, dein Wille geschehe, dein Reich komme, du weißt es besser. Und das ist der Schlüssel zu einem Leben unter der Wolke, zu einem Leben in der Nachfolge Jesu. Jesus hat uns nicht alleine gelassen, sondern er hat den Heiligen Geist gesandt. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, Johannes 14, Vers 12, wer an mich glaubt, der wird die Werke tun, die ich tue und wird größer als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Und in Johannes 20 sagt er, Friede sei mit euch. Gleich wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und danach nahm er, und nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach ihnen, empfangt Heiligen Geist. So wie Jesus lebte, so sind wir als seine Nachfolger in dieser Welt. Jesus will für uns, dass wir die Werke tun, die er getan hat und noch Größeres tun. Dass wir auch in dieser Verbindung mit Jesus leben und dass wir so wie er Krankenheilung bringen. Entmutigten Ermutigung bringen können, Schwache stärken uns freuen mit denen, die sich freuen. Den Menschen die gute Botschaft von Jesus Christus bringen. Vergebung von Schuld, Leben. Wir sind berufen, die Werke Gottes in dieser Welt zu tun. Aber wir können das gar nicht selber schaffen. Wir brauchen den Heiligen Geist. Und darum hat Jesus seine Jünger gesandt und gesagt, gleich wie mein Vater gesandt hat, so wie ich in dieser Welt war, um den Willen des Vaters zu tun, so sende ich nun euch als meine Jünger, damit auch ihr die Werke Gottes tut. Aber ihr sollt es nicht in eigener Kraft tun, sondern in der Kraft des Heiligen Geistes. Und er hauchte sie an und er sagte, empfangt Heiligen Geist. Und sie empfingen den Heiligen Geist und sind in der Kraft des Heiligen Geistes gegangen und haben die ganze Welt auf den Kopf gestellt oder soll man sagen, von dem Kopf wieder auf die Füße gestellt. So, wenn wir Apostelgeschichte lesen, was für Wunder und Zeichen sind da geschehen? Wie hat sich Gott mächtig gezeigt? Und das war nur möglich durch die Kraft des Heiligen Geistes. Johannes 14 lesen wir auch. Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Also alles fängt mit Liebe an. Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Jesus hat also seinen Jüngern den Heiligen Geist gegeben. Er hat sie angehaucht und hat gesagt, empfangt den Heiligen Geist. Und er hat gesagt, wartet. Wartet, lauft nicht weg. Es kommt der Tag, es kommt Pfingsten, wo der Heilige Geist gesandt wird als der göttliche Beistand, als der göttliche Helfer. Und der Heilige Geist, er wird euch leiten in alle Wahrheit. Der Heilige Geist ist so wie diese Wolke. Er leitet uns auf den Wegen Gottes. Er führt uns in alle Wahrheit. Er zeigt uns, was wir tun und was wir lassen sollen. Und er lehrt uns. Und er sagt hier, der Heilige Geist, er wird euch alles lehren. Folgt dem Heiligen Geist. Auch das haben wir am Anfang gehört in diesen Zeugnissen. Hör nicht auf dein eigenes Herz, was es dir sagt, denn das Herz des Menschen ist trügerisch. Hör auf das, was Gott dir sagt in seinem Wort und was er dir ins Herz hineinspricht durch den Heiligen Geist. Frag ihn, Gott, was willst du? Was ist dein Wille? Gott, wo führst du mich hin? Und jetzt komme ich schon zu uns. Überspring das mal. Folge der Wolke. Wo bist du bereits der Wolke der Herrlichkeit Gottes gefolgt? Wo hast du schon mal erlebt, dass Gott dich geführt und geleitet hat und dass es gut war, auf das zu hören, was Gott dir sagt? Leitung durch den Heiligen Geist, wo hast du das erlebt? Wo hast du schon erlebt, dass Freiheit und Mut durch die Liebe Gottes kam? So wie Jesus, weil er in der Liebe Gottes gelebt hat, war er mutig und frei. Er hat sich nicht von Menschenmeinungen beeinflussen lassen, nicht von eigenen Erwartungen, er wusste, dass er geliebt ist. Und Gottes Wille gesucht und gefolgt. Wo bist du dem Willen Gottes gefolgt und wusstest, Gott, was du sagst, ist gut. Ich vertraue mich deinem Willen an. Wo hast du das schon erlebt in deinem Leben? Denk mal drüber nach. Ich möchte euch ein paar Beispiele aus meinem Leben geben, als Ermutigung, um euch zu inspirieren und euren Glauben zu stärken. Eine Situation, die ich nie vergessen werde, war, als ich auf einer meiner Missionsreisen war und ich bin zurück an den Ort geboren und aufgewachsen bin in Südkasachstan und dort waren wir eine kleine deutsche Hausgemeinde mit etwa 60 Leuten. Und im Untergrund, das war alles sehr gefährlich, auch Verfolgung war zu der Sowjetzeit noch. Und wie viele Deutsche sind auch wir als Familie dann ausgewandert nach Deutschland. Aber es blieb eine ältere russische Frau dort leben und ich wollte sie besuchen. Ich war 13 Jahre, als ich ausgewandert bin mit meiner Familie. Und ich konnte mich nur vage erinnern, wo sie lebt. Aber ich habe mich auf den Weg zu ihr gemacht, zusammen mit einem anderen Bruder. Und es war schon spät. Ich kannte die Adresse nicht und ich konnte nur der Erinnerung vertrauen und vor allen Dingen beten, bring mich da bitte hin, Heilige Geist, leite du mich. Und auf dem Weg dorthin hatte ich diesen Impuls, der Heilige Geist spricht oft durch so einen Gedanken, der auch so ganz natürlich ist, aber wo du merkst, okay, vielleicht ist dieser Gedanke von Gott, ich gehe dem mal nach. So können wir lernen und üben, die Stimme Gottes zu hören. Und dieser Gedanke war, kauf mal Brot, vielleicht hat sie nichts. Und dann habe ich ein frisches Fladenbrot gekauft und bin da spät abends hingekommen, es war dunkel. Und ich klopfte dann an der Tür. Es gab kein Telefon, sie hatte zumindest keins. Und ich klopfte an der Tür und klopfte und klopfte und irgendwann ging die Tür auf. Und sie kam raus und völlig aus der Puste, total aufgeregt im positiven Sinne des Wortes, weil sie konnte ihren Augen nicht glauben, dass ich plötzlich vor ihr stand. Sie hat mich sofort erkannt, zuletzt hat sie mich als 13-jährigen Jungen gesehen. Und sie hat mich umarmt und gesagt, Ewald, Slava Bogu, Slava Bogu. Mit anderen Worten, preis dem Herrn, bist du das wirklich, Slava Bogu, Slava Bogu. Und dann bin ich rein, zusammen mit dem Bruder, der bei mir war. Und stellt euch vor, sie hatte einen gedeckten Tisch. Aber sie lebt alleine. Sie hat Plov zubereitet und den ganzen Tag auf Besuch gewartet. Wie kam's? Schon früh am Morgen, als sie ihre Zeit mit dem Herrn im Gebet hatte, hat der Herr ihr gesagt, ich schicke dir heute Besuch. Und sie hat sich vorbereitet. Sie hat ein Reisgericht gekocht, sie hat den Tisch gedeckt und sie hat gewartet den ganzen Tag bis in den Abend hinein. Und da kam ich und brachte Brot. Sie hatte kein Brot. Es war im Winter, es war Glatteis draußen und sie hat entschieden, dass sie das nicht riskieren sollte, zum Bäcker zu gehen oder in den Laden irgendwo hin. Und so hat Gott mir mitgeteilt, dass ich Brot bringen soll. Und Gott hat ihr mitgeteilt, dass er Besuch zu ihr schickt. Und sie hat sich vorbereitet. Und wir hatten eine wunderbare Zeit. Wir haben zusammen gebetet. Und ich hatte ihr ein Handy mitgebracht. Mit einer kasachischen SIM-Karte, um sie in Zukunft erreichen zu können. Aber sie wollte kein Handy. Und ich musste ihr erklären, wofür eigentlich. Naja, dass man telefonieren kann. Dass ich nächstes Mal, wenn ich sie besuchen komme, mich ankündigen kann. Und sie meinte, wozu denn das? Alles, was wichtig ist, wird der Herr mir sagen. Menschen können so primitiv in der Gegenwart Gottes zu leben und sich vom Heiligen Geist leiten lassen, sodass wir als hochmoderne Menschen da gar nicht hinterherkommen. Und ich sehne mich nach so einer Gemeinschaft und Beziehung mit Gott, unter dieser Wolke der Herrlichkeit Gottes zu leben, mich führen und leiten zu lassen, so wie das Volk Israel damals, so wie Jesus es erlebt hat, dass er wusste, was der Wille Gottes ist, dass er sich führen und leiten ließ, so wie die Jünger gelebt haben, in der Kraft und unter der Leitung des Heiligen Geistes, so wie Menschen heute das auch erleben, sehne ich mich danach mehr und mehr, mich vom Heiligen Geist leiten zu lassen. Du auch? Manchmal kann es bedeuten, dass man den Umständen zum Trotz geht und tut, was Gott einem aufträgt. Es gab mal eine Situation, auch wieder verbunden mit einer Missionsreise. Da war Kerstin aber erkrankt. Sie hatte ganz starke Ohrenschmerzen und das schon seit einer längeren Zeit. Und der Arzt hat alles Mögliche versucht, auch ein Antibiotikum hat nicht geholfen. Es waren irgendwelche multiresistente Keime. Und ich wollte schon zu Hause bleiben und nicht meine Missionsreise antreten. Und Kerstin meinte aber, nein, du sollst es machen. Und ich empfing von Gott ein Wort, auf dem Berg wird der Herr dafür sorgen. Jahwe Jire, Gott hat schon dafür gesorgt. Und ich wusste nicht, was das konkret praktisch bedeuten wird. Ich bin also auf diese Missionsreise und auf dieser Reise, was ich vorher nicht wusste, waren wir auf einem Gebetsberg mit vielen Christen zusammen und wir haben gebetet. Und plötzlich empfing ich von Gott so einen Glauben, Mut für ihre Heilung zu beten. Und ich verstand, dass es der Widersacher ist, dass es der Teufel ist, der einen Strich durch die Rechnung machen wollte und der mit Krankheit versucht hat, mich aufzuhalten. Und ich fing an zu beten und zu auszurufen, Satan, du behältst doch nicht recht, du musst weichen. Und Jesus hat alle Krankheit besiegt und ich rufe aus Heilung für Kerstin. Am nächsten Tag haben wir telefoniert und sie erzählte mir, dass genau zu der Stunde von jetzt auf gleich die Ohrenschmerzen einfach weg waren. Und ein übernatürliches Heilungswunder passierte. Aber es war wichtig, den Umständen zum Trotz zu gehen und tun, was Gott sagt, was man tun soll. Ich habe es aber auch anders erlebt, auch in der Verbindung mit Krankheit, wo Gott gesagt hat, jetzt streich alle Pläne und bleib da für deine Frau und für deine Kinder und das über ein ganzes Jahr lang. Ich habe diese Zeit miterlebt, ebenfalls als Kerstin an Krebs krank war und ich hatte Pläne und ich habe Reisen gebucht und ich habe entschieden, mit Gott in Gemeinschaft, jetzt wird alles gestrichen und ich bleibe einfach da, weil die Wolke Gottes jetzt einfach ruht und Gott ist mit uns in dieser Situation. Und dann hat der Herr auch Heilung geschenkt. Sie ist komplett geheilt, wiederhergestellt, preist dem Herrn. Aber das war, da war es dran, alle Pläne zu streichen und in der Gegenwart Gottes zur Ruhe zu kommen. Ich habe es auch erlebt, dass Gott so geführt hat, mal eine längere Zeit von 4 Monaten ein Sabbatical zu machen und alle Dienste niederzulegen und Gott zu suchen und in seiner Gegenwart zu sein und von ihm frisch zu empfangen. Folge der Wolke. Und so möchte ich dich fragen heute, wohin führt dich die Wolke Gottes gerade? Zur Ruhe, zum Innehalten, zum Gebet? Oder vielleicht in Bewegung, zum Aufbruch und zu Gehorsamschritten? Es ist so wichtig, dass das beides Raum hat in unserem Leben. Es braucht Zeiten der Ruhe, wo wir innehalten, wo wir ins Gebet gehen, wo wir Gott fragen, Gott, was ist der nächste Schritt? Was tust du gerade? Ich bringe dir mein Herz. Was tust du in meinem Herzen? Wo arbeitest du gerade an mir? Ich will zur Ruhe kommen. Ich will nicht in dem Aktivismus verfallen, sondern es braucht Zeiten der Ruhe, so wie beim Volk Israel. Manchmal nur ein Tag, aber manchmal auch ein ganzes Jahr und das in der Wüste. Aber dann ist es auch wichtig, wenn Gott sagt, jetzt ist Aufbruch. Jetzt sollst du auch tun, was ich dir gesagt habe. Gehorsamschritte, Vertrauen. Dann ist es wichtig, dass wir Mut haben und sagen, Gott, auf dein Wort hin will ich gehen, will ich geben, will ich Opfer bringen, will ich den Mut haben, dich zu bezeugen. Beides hat seinen Platz. Was zeigt Gott dir heute? Und es ist oft auch nicht ein Entweder-Oder, sondern einen gesunden Rhythmus. Und lass dich leiten vom Heiligen Geist. Er wird dir zeigen, was dran ist in deinem Leben. Ich möchte abschließen mit einem Gebet. Eigentlich mit einem Lied, was ein Gebet in sich ist. Und in diesem Lied und in diesem Gebet, lass uns zusammen beten und sagen, Herr, ich will immer mehr mit dir unterwegs sein. Immer mehr im Einklang mit deinem Willen leben. Immer mehr so sein wie du. Immer mehr. Immer mehr von dir. Immer mehr mit dir. Amen.
Amen.
Ich lade euch ein, aufzustehen und dieses Gebet zusammen zu singen. Danke, Jesus, dass du uns nicht alleine gelassen hast in dieser Welt. Du hast uns den Heiligen Geist gesandt. Danke, Heiliger Geist, dass du nicht nur bei uns bist, sondern sogar in uns wohnst. Danke, dass du uns führst und leitest. Danke für die Wolke deiner Herrlichkeit in unserem Leben. Und hilf uns, Herr, immer mehr in deiner Liebe zu bleiben, unseren Willen, deinem Willen unterzuordnen und zu fragen, was willst du? Dein Wille geschehe. Erfülle uns durch deinen Geist, dass wir immer mehr das denken, was du denkst, dass wir immer mehr das auf dem Herzen haben, was auf deinem Herzen ist, dass wir immer besser deine Stimme hören können und dir folgen.